Stell dir vor, du stehst kurz davor, einen Vertrag zu unterschreiben. Also einen wirklich historisch bedeutsamen Vertrag für dein Land. Und von allen Seiten sagt man dir, hey, entspann dich, das ist nur ein kleines Update.
Genau, so eine Art routinemäßige Verlängerung, ne?
Ja, exakt. Eure bisherigen bewährten Abmachungen werden halt einfach etwas aufgefrischt. Aber dann nimmst du dir wirklich mal die Zeit, das juristische, kleingedruckte Zeile für Zeile zu lesen.
Und das macht ja kaum jemand.
Richtig. Und plötzlich stellst du etwas völlig Absurdes fest. Du gibst mit diesem sogenannten kleinen Update faktisch mehr Kompetenzen und mehr souveräne Macht ab, als wenn du dem Club deines Vertragspartners direkt als formelles Vollmitglied beitreten würdest.
Das klingt nach einem massiven Konstruktionsfehler, oder?
Fast schon nach einem schlechten Scherz. Ja. Aber genau dieses scheinbare Paradoxon, also das ist der Ausgangspunkt unserer heutigen detaillierten Analyse. Wie ist es strukturell überhaupt möglich, dass die Schweiz bei einem vertraglichen Abkommen mehr Kompetenzen an die EU abgeben müsste, als es die eigentlichen EU-Mitgliedstaaten bei ihrem tatsächlichen Beitritt getan haben?
Das ist eine Prämisse, die man wirklich erst einmal sacken lassen muss.
Definitiv.
Weil das widerspricht ja fundamental unserer Intuition von dem, was ein klassisches Abkommen zwischen zwei souveränen Parteien sein sollte.
Absolut. Und genau diesen Umbau wollen wir heute mal präzise nachzeichnen. Wir stützen unsere Analyse heute auf eine hochgradig detaillierte Quelle, nämlich auf ein umfassendes Rechtsgutachten von Professor Paul Richtli.
Welches von Markus Lüsser dann wirklich minutiös aufgeschlüsselt wurde.
Genau, und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Und unsere Mission für die nächsten Minuten ist unmissverständlich.
Wir lassen die ganze Politik weg.
Richtig, also keine politischen Slogans, keine hochgekochten Emotionen und schon gar keine Wahlkampfrhetorik. Wir bleiben strikt neutral.
Wir schauen uns ausschließlich die nackten juristischen Mechaniken an.
Genau, von diesem Abkommenspaket, das ja in der Öffentlichkeit oft so ein bisschen verharmlosend als bilaterale 3 bezeichnet wird.
Ja, und da sind wir eigentlich schon beim perfekten Einstiegspunkt, nämlich bei diesem Etikett.
Bilaterale 3.
Genau. Die juristische Analyse zeigt da nämlich sehr schnell, dass schon dieser Name im Grunde ein strategischer Etikettenschwindel ist.
Krass. Inwiefern?
Naja, die Bezeichnung suggeriert ja Kontinuität. Also wir machen einfach weiter wie bisher, bilaterale 1, 2 und jetzt halt 3.
Klingt logisch, ja.
Aber materiell betrachtet, also wenn man sich die Mechanik ansieht, sprechen wir hier von einem fundamentalen Paradigmenwechsel. Das Gutachten sagt ganz klar, es handelt sich faktisch um ein Integrationsabkommen.
Okay, wow. Integrationsabkommen, das ist ein starkes Wort.
Es ist keine Fortsetzung des bilateralen Weges, sondern eigentlich dessen strukturelle Ablösung.
Okay, lass uns diesen Paradigmenwechsel mal greifbar machen. Der klassische bilaterale Weg in der Vergangenheit, der war ja geprägt von Verhandlungen. Also zwei souveräne Partner setzen sich an einen Tisch, haben vielleicht unterschiedliche Interessen und finden am Ende einen maßgeschneiderten Kompromiss, oder?
Genau. Und beide Seiten übersetzen das dann in ihr jeweiliges nationales Recht.
Wie genau verändern jetzt diese neuen Integrationstypen diesen Prozess?
Sie schaffen den Kompromiss auf Augenhöhe weitgehend ab. Das neue Paket führt quasi zwei völlig neue rechtliche Mechanismen ein.
Okay.
Da ist zum einen die sogenannte Integrationsmethode.
Was heißt das konkret? Hast du ein Beispiel?
Wenn wir zum Beispiel die Lebensmittelsicherheit nehmen. Bei dieser Methode werden neue EU-Rechtsakte im Grunde automatisch zu Schweizer Recht.
Automatisch?
Ja. Die EU beschließt etwas, das wird dann im Amtsblatt der EU publiziert und dann gilt das mit einer kurzen Verzögerung quasi auch direkt für die Schweiz.
Also man integriert sich wirklich in eine fremde Rechtsordnung.
Exakt. Und dann gibt es noch eine zweite Methode und die ist noch weitreichender, die Äquivalenzmethode.
Okay, das klingt jetzt sehr technisch. Ich versuche das mal für uns zu übersetzen.
Gerne.
Den bisherigen bilateralen Weg stelle ich mir immer so vor wie zwei Nachbarn, die sich am Gartenzaun unterhalten.
Schönes Bild, ja.
Also sie diskutieren eine Weile und einigen sich dann irgendwie partnerschaftlich darauf, dass der Zaun zwischen ihren Grundstücken, sagen wir mal, genau 1,20 Meter hoch sein soll.
Beide nicken und bauen den Zaun.
Genau. Beide gehen zurück in ihre Häuser und bauen das Ding. Wenn ich jetzt aber diese Äquivalenzmethode richtig verstehe, die du gerade erwähnt hast, dann bedeutet das, der Nachbar kommt rüber und diktiert dir nicht nur, wie der verdammte Zaun aussieht, sondern er bestimmt plötzlich auch, welche Möbel du in deinem eigenen Wohnzimmer aufstellen darfst.
Und es geht noch weiter.
Warte, und zu allem Überfluss zwingt er dich vertraglich dazu, diese Möbel auch noch selbst aufzubauen, damit es so aussieht, als wäre es deine eigene Idee gewesen.
Das trifft es ziemlich gut. Du baust die Möbel zwar selbst auf, weil du formal ein, in Anführungszeichen, Schweizer Gesetz erlässt.
Mhm.
Aber der Bauplan, das Material, die exakten Maße, das kommt alles zwingend vom Nachbarn. Dein souveräner Gestaltungsspielraum tendiert da inhaltlich gegen Null.
Wahnsinn.
Und um dein Bild noch komplett zu machen, der Nachbar schickt auch noch seinen eigenen Kontrolleur in dein Wohnzimmer.
Nein, ernsthaft?
Ja, und zu prüfen, ob du die Schrauben wirklich exakt nach seiner Anleitung angezogen hast.
Und wer ist dieser Kontrolleur in der Realität?
Das ist in unserem Fall der Europäische Gerichtshof, der EuGH. Die Äquivalenzmethode zwingt die Schweiz vertraglich, inhaltlich wirklich exakt gleiches Recht zu erlassen, ohne Wenn und Aber.
Das ist, das ist eine extrem weitreichende Erkenntnis.
Absolut.
Und das führt mich unweigerlich zu einer institutionellen Frage.
Schieß los.
Wenn die Schweiz künftig bei wesentlichen wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen Themen Gesetze entweder automatisch übernimmt oder exakt nach Bauplan nachbauen muss.
Ja.
Was genau ist dann eigentlich noch die Aufgabe des Schweizer Parlaments und des Bundesrates? Verwalten die nur noch die Umsetzung?
Genau hier offenbart sich das, was die Analyse als die Illusion der Institutionen bezeichnet.
Illusion der Institutionen.
Ja, das ist eigentlich der Kern dieses massiven Kompetenzverlusts. Die formale Existenz der Bundesversammlung, also unseres gewählten Parlaments, und des Bundesrates, die bleibt auf dem Papier völlig unberührt.
Also das Gebäude in Bern steht noch?
Genau, das Gebäude steht, die Abgeordneten tagen und debattieren. Aber das täuscht laut Gutachten über einen beispiellosen materiellen Machtverlust hinweg.
Krass.
Die juristische Betrachtung spricht hier geradezu von einer, Zitat, Enteignung der Bundesversammlung.
Okay, lass uns diese Enteignung mal Schritt für Schritt durchdeklinieren, aber ohne, dass es jetzt wie eine trockene Uni-Vorlesung klingt.
Versprochen.
Wie genau verliert das Parlament seine Macht?
Nehmen wir die Basis der Gesetzgebung, Artikel 163 der Bundesverfassung.
Okay.
Darin steht klar, dass die Bundesversammlung die Gesetze macht. Durch diese neuen Integrationsmethoden verliert das Parlament diese Kompetenz im Bereich der Binnenmarktabkommen de facto vollständig.
Also sie dürfen gar nichts mehr entscheiden?
Das Parlament darf das fertige EU-Gesetz am Ende zwar noch abnicken, es wird also auf ein bloßes Vetorecht degradiert.
Okay.
Aber es kann den Inhalt nicht mehr verändern. Es gibt in diesen Bereichen einfach keine typisch schweizerischen Kompromisse mehr.
Verstehe. Und was ist mit dem Bundesrat? Also der Exekutive, die ja eigentlich die Verordnungen schreibt, diese feingranularen Regeln für den Alltag.
Da betrachten wir Artikel 182. Der Bundesrat verliert seine eigenständige Verordnungsgebungskompetenz in diesen Sektoren an die EU-Kommission.
An die Kommission in Brüssel.
Genau. Die Brüsseler Kommission erlässt die maßgeblichen Verordnungen, die technischen Details. Und die Schweiz muss diese übernehmen.
Also wird die Regierung zu einer Art nachgelagerten Verwaltungsstelle.
Exakt. Eine Verwaltungsstelle für EU-Recht.
Das verändert die Statik im Land ja enorm. Aber was ist mit dem berühmten Schweizer Vernehmlassungsverfahren? Das ist ja quasi heilig.
Oh ja.
Bevor ein Gesetz ins Parlament kommt, dürfen doch Kantone, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und so weiter ihre Stellungnahmen abgeben. Da wird normalerweise noch massiv am Text gefeilt.
Dieses Verfahren, also Artikel 147, stirbt materiell betrachtet ab.
Ernsthaft?
Stirbt ab.
Ja, denk den Prozess doch mal logisch durch, okay?
Warum sollten die Kantone oder die Verbände in Bern noch aufwendige, teure Stellungnahmen zu einem Gesetzestext einreichen, wenn Bern gar nicht mehr die Kompetenz hat, auch nur ein einziges Komma daran zu ändern?
Weil der Text durch diese Äquivalenzmethode zwingend aus der EU übernommen werden muss.
Richtig.
Das heißt, wenn der Schweizerische Gewerkschaftsbund oder der Arbeitgeberverband künftig wirklich Einfluss nehmen wollen, dann nützt ihnen das Ticket nach Bern eigentlich gar nichts mehr.
Exakt. Sie müssten künftig in Brüssel lobbyieren. Die gesamte innenpolitische Willensbildung, die das Schweizer System so stark auszeichnet, wird entkernt.
Wahnsinn!
Und um das Bild noch kurz abzuschließen, die Judikative, Artikel 189. Das Bundesgericht verliert in diesen Bereichen seine Autonomie.
Auch das noch?
Ja, bei Auslegungsfragen des übernommenen Rechts muss es sich der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unterordnen.
Okay, aber hier muss ich jetzt mal kurz den Advocatus Diaboli spielen.
Gerne.
Ein zentrales Argument der Befürworter dieses Pakets ist auch immer das sogenannte Decision Shaping.
Ah ja, das berühmte Decision Shaping.
Es heißt doch immer, wir sitzen künftig in Brüssel mit am Tisch.
Mhm.
Die Schweiz darf bei der Entstehung von neuen Gesetzen mitreden, lange bevor sie verabschiedet werden. Das wäre doch ein fairer Ausgleich für den Souveränitätsverlust, oder?
Das Gutachten beleuchtet dieses Argument sehr nüchtern und entlarvt das eigentlich als weitgehend illusorisch.
Illusorisch? Warum?
Wir müssen klar trennen zwischen Decision Shaping, also der Fachberatung im Vorfeld, und Decision Making, der eigentlichen Entscheidung.
Okay, verstehe.
Und hier schließt sich der Kreis zu unserem anfänglichen Paradoxon, warum die Schweiz am Ende schlechter dasteht als ein normales EU-Mitglied.
Aha.
Ein echtes Mitgliedsland sitzt im Europäischen Rat. Es hat ein Stimmrecht.
Klar.
Es kann strategische Allianzen mit anderen Ländern schmieden, es kann Vetodrohungen aussprechen. Kurzum, es hat echte politische Hebel.
Und die Schweiz?
Die Schweiz hat in diesem Modell null Stimmrecht.
Null.
Null. Der Einfluss beschränkt sich darauf, dass Schweizer Experten in technischen Arbeitsgruppen vielleicht mal einen Kommentar zum ersten Entwurf abgeben dürfen.
Okay, aber wenn es dann wirklich politisch wird?
Wenn die echten Kompromisse zwischen den Staaten verhandelt werden und die Tür zum Verhandlungssaal zugeht, dann steht die Schweiz draußen auf dem Flur.
Und muss warten, was die anderen entscheiden.
Genau. Und das dann als echte politische Mitbestimmung zu verkaufen, ist laut der juristischen Analyse einfach nicht haltbar.
Okay, fassen wir das bisherige Bild mal zusammen. Parlament, Bundesrat, Kantone, Verbände und das Bundesgericht.
Mhm.
Die gesamte politische und juristische Spitze gibt massiv Kompetenzen ab oder wird zu reinen Ausführungsorganen degradiert. Das schon gravierend.
Ja, das ist es.
Aber das absolute Fundament der Schweiz ist ja eigentlich nicht der Bundesrat. Es ist ja die direkte Demokratie.
Richtig.
Was passiert mit den Bürgerinnen und Bürgern, die mehrmals im Jahr am Sonntag an die Urne gehen? Wenn das Volk das letzte Wort hat, könnte man ja argumentieren, die Demokratie bleibt intakt.
Das ist zweifellos der tiefgreifendste und vielleicht auch gefährlichste Punkt der gesamten rechtlichen Mechanik in diesem Paket.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Die Analyse zeigt ganz klar auf, dass dieses Abkommen systemische Bremsen gegen Referenten aus dem Volk einbaut.
Bremsen?
Ja. Wir sprechen hier von einem massiven Eingriff in Artikel 34 der Bundesverfassung, welcher die freie politische Willensbildung der Bürger garantiert.
Aber wie genau funktioniert diese Bremse? Ich meine, niemand in Brüssel oder Bern verbietet den Schweizern doch formal, Unterschriften zu sammeln, oder?
Formal verbietet es niemand, nein.
Eben.
Aber materiell greift hier ein Mechanismus, der vertraglich festgeschrieben wird. Die sogenannten transversalen Ausgleichsmaßnahmen.
Transversal, das bedeutet übergreifend, oder?
Genau, übergreifend oder kreuzend. Und diese Maßnahmen verändern die Spielregeln der direkten Demokratie fundamental.
Erklär mal, wie das bisher sah?
Bisher war es so, wenn die Schweiz ein einzelnes Abkommen nicht anpassen wollte, gab es höchstens Konsequenzen in exakt diesem einen Bereich.
Das klingt fair.
Transversal bedeutet nun, wenn die Schweiz künftig bei einem neuen EU-Rechtsakt in einem spezifischen Bereich Nein sagt.
Zum Beispiel durch eine Volksabstimmung.
Ja, durch ein Veto des Parlaments oder eben durch ein Nein an der Wahlurne. Dann erhält die EU das Recht, Ausgleichsmaßnahmen, sprich Sanktionen, in jedem anderen Abkommen dieses gesamten Pakets zu verhängen.
Okay, warte. Das ist ein bemerkenswerter Domino-Effekt.
Absolut.
Lass uns das mal ganz plastisch durchspielen, damit wirklich klar wird, wie perfide das wirken kann.
Gerne.
Nehmen wir an, es gibt aus Brüssel eine neue, stark umstrittene Richtlinie zum Strommarkt.
Mhm, gutes Beispiel.
Eine Gruppe von Bürgern findet, das schadet der lokalen Versorgung, sammelt erfolgreich Unterschriften und wir haben eine Volksabstimmung über dieses spezifische Stromgesetz auf dem Tisch.
Okay.
Was passiert im Vorfeld dieser Abstimmung durch diese transversalen Maßnahmen?
Dann entfaltet sich sofort die Drohkulisse. Die EU kann völlig legal und vertragskonform signalisieren, wenn ihr beim Strommarkt mit Nein stimmt, dann werden wir als Ausgleichsmaßnahme euren Marktzugang im Bereich der Medizintechnik einschränken.
Krass.
Oder in der chemischen Industrie. Oder wir kappen eure Forschungsabkommen.
Das heißt, im Abstimmungskampf geht es plötzlich überhaupt nicht mehr um Strom.
Genau das ist der Punkt.
Plötzlich haben die Pharmalobby, die Maschinenbauer und die Universitäten panische Angst vor dieser Abstimmung, obwohl sie inhaltlich mit dem Strommarkt rein gar nichts zu tun haben.
Richtig. Und was machen die dann? Ganz genau. Das Gutachten nennt diesen Mechanismus treffend eine stillschweigende Kartellbildung.
Stillschweigende Kartellbildung, das trifft's auf den Punkt.
Alle wirtschaftlich betroffenen Branchen werden quasi in einen Überlebensmodus versetzt. Sie werden zu einer Zwangskomplizitschaft gegen das Referendum getrieben.
Und die eigentliche inhaltliche Debatte über den Strommarkt rückt völlig in den Hintergrund.
Völlig. Es herrscht nur noch die kollektive Vermeidung der Sanktionen. Und damit wird das direktdemokratische Referendum systemisch ausgehebelt.
Weil sich jede Gruppe dreimal überlegt, ob sie überhaupt noch Unterschriften sammelt, wenn sofort die ganze Wirtschaft aufschreit.
Genau. Wenn bei jeder Abstimmung die wirtschaftliche Bestrafung anderer Sektoren über allem schwebt, ersticken wir jede Opposition im Keim.
Und wenn wir so faktisch Regeln für Jahrzehnte zementieren, dann bringt uns das unweigerlich zu der Generation, die am längsten mit diesem Regelwerk leben muss.
Die jungen Menschen.
Genau. Die haben bei der Aushandlung dieses Vertrages nicht mit am Tisch gesessen, werden aber die nächsten 50 Jahre die Konsequenzen tragen. Wie bewertet die Analyse die Auswirkungen auf diese Generation?
Die rechtliche Untersuchung macht hier einen wirklich harten Realitätscheck. Besonders bei Themen, die für die Jugend essentiell sind. Forschung und Bildung.
Horizon und Erasmus Plus zum Beispiel?
Genau. In der politischen Diskussion wird ja oft suggeriert, dass dieses Abkommen die dauerhafte, stabile Teilnahme der Schweiz an diesem Programm garantiert.
Ist das nicht so?
Die rechtliche Realität sieht anders aus. Es gibt auch mit diesem neuen Paket keinen garantierten Rechtsanspruch auf die Teilnahme an zukünftigen Programmen.
Okay, das heißt, die Sicherheit ist zeitlich befristet.
Ja. Die Teilnahme ist voraussichtlich nur bis 2027 gesichert.
Das ist ja schon bald.
Genau. Und danach beginnt das politische Spiel von vorne. Die EU kann den Zugang wieder als Druckmittel verweigern. Womöglich wieder als so eine transversale Maßnahme.
Verstehe.
Das Gutachten warnt hier eindringlich vor einem schleichenden Braindrain. Wenn Forschende in der Schweiz keine Planungssicherheit haben, wandern die besten Köpfe ab.
Aber es betrifft ja nicht nur die Spitzenforschung, oder? Auch der alltägliche Universitätsbetrieb spürt doch sicher die finanziellen Auswirkungen.
Und wie? Die Analyse spricht von enormen Mehrkosten für die Hochschulen. Rund 21,8 Millionen Schweizer Franken pro Jahr.
Wow. Warum genau entstehen diese enormen Kosten? Was ist der Mechanismus dahinter?
Der Auslöser ist die Ausweitung der Personenfreizügigkeit und das damit verbundene strenge Gleichbehandlungsgebot.
Okay.
Wenn EU-Bürger und Schweizer in allen sozialen und administrativen Belangen exakt gleich behandelt werden müssen, führt das zu einem sprunghaften Anstieg der administrativen Aufwände und Ausgleichszahlungen.
Zum Beispiel bei Stipendien?
Genau, Stipendien oder auch infrastrukturelle Betreuungskosten an den Unis. Diese Kosten fallen sofort an.
Und wer begleicht diese Rechnung? Der Bund.
Das ist der kritische Punkt. Der Bund übernimmt diese Kosten nur zur Hälfte.
Oh.
Und das auch nur für eine Übergangszeit von 4 Jahren.
Und danach?
Danach stehen die Kantone und die Universitäten mit dieser millionenschweren Dauerbelastung völlig alleine da. Sie müssen die Summe aus den eigenen Budgets einsparen.
Aber wenn das Budget gleich bleibt, die Fixkosten aber um Millionen steigen, führt das doch logischerweise zu einer Verschlechterung der Bildungsqualität?
Exakt. Hier wird es ja deutlich kritisiert, dass der Bundesrat bei den Verhandlungen Schweizer Interessen schlichtweg schlecht wahrgenommen hat.
Okay. Bildung und Forschung sind zentrale Pfeiler. Aber ein Thema, das vielen noch viel unmittelbarer unter den Nägeln brennt, ist der Wohnungsmarkt und die Arbeitsplatzsicherheit.
Mhm.
Die Mieten explodieren ja, der Raum wird eng. Ein Hauptargument für das Abkommen ist doch immer, dass es beim Personenfreizügigkeitsabkommen, also dem FZA, eine spezifische Schutzklausel gibt.
Die ominöse Schutzklausel.
Ja, so eine Art Notbremse, die gezogen werden kann, wenn die Einwanderung zu hoch wird und das System überlastet ist. Das klingt doch eigentlich nach einem soliden Sicherheitsnetz, oder?
Auf dem geduldigen Papier einer Pressemitteilung klingt das super, ja?
Aber?
Aber wenn man sich den tatsächlichen Vertragstext und die juristischen Vorbedingungen ansieht, zerpflückt die Analyse diese Schutzklausel vollständig.
Also, warum?
Sie wird als funktionell untauglich eingestuft.
Untauglich. Wenn die Einwanderung messbar zu hoch ist, zieht man die Bremse. Wo ist da das rechtliche Problem?
Das Problem liegt in der Beweislast, die der Schweiz auferlegt wird.
Okay, erklär das mal.
Um diese Schutzklausel rechtmäßig und ohne Sanktionen aktivieren zu dürfen, müsste die Schweiz gegenüber der EU zweifelsfrei beweisen, dass diese schwerwiegenden gesellschaftlichen Probleme
wie die Wohnungskrise.
Genau, Wohnungskrise oder Lohndumping. Sie müsste beweisen, dass das ausschließlich auf das Personenfreizügigkeitsabkommen zurückzuführen ist.
Ah, ich verstehe. Die Monokausalität?
Richtig.
Aber eine Wohnungskrise hätte in der Realität nie nur einen einzigen isolierten Auslöser.
Ganz genau. Volkswirtschaftliche Phänomene sind immer multikausal. Da spielen das Zinsniveau, veränderte Wohnbedürfnisse, die zögerliche Bautätigkeit, Raumplanungsgesetze.
Und eben auch die Zuwanderung eine Rolle.
Exakt. Und da die Schweiz rein methodisch niemals beweisen kann, dass die Personenfreizügigkeit der einzige Grund für die Krise ist, wird die rechtliche Hürde für diese Notbremse unerreichbar hoch.
Sie kann also quasi nie gezogen werden.
In der Praxis greift diese Klausel fast nie, ja. Die Analyse kommt zu dem harten Schluss, dass der Bundesrat hier eine funktionswertlose Klausel extrem teuer erkauft hat.
Während der reale Druck auf dem Wohn- und Arbeitsmarkt ohne echten Schutzmechanismus einfach weiter steigt.
Genau so ist es.
Wir haben in den letzten Minuten wirklich eine unglaubliche Menge an strukturellen Verschiebungen analysiert.
Das stimmt.
Wir sehen einen Paradigmenwechsel in der Rechtsübernahme, die faktische Entmachtung des Parlaments, die Aushöhlung der direkten Demokratie durch diese transversale Einschüchterung.
Und spürbare Nachteile für die junge Generation.
Richtig, das bringt uns eigentlich zur alles entscheidenden verfassungsrechtlichen Frage.
Mhm.
Wie kann ein derart massiver Umbau der staatlichen Architektur überhaupt legal verabschiedet werden?
Gute Frage.
Ich meine, die offizielle Kommunikation des Bundesrates verkauft das Paket ja weiterhin als eine reine Konsolidierung, bei der die politischen Rechte vollständig gewahrt bleiben.
Diese behördliche Darstellung wird in dem Gutachten als völlig unhaltbar zurückgewiesen.
Unhaltbar?
Ja. Wenn man die materielle Realität betrachtet, haben wir es hier mit einer massiven, aber versteckten Verfassungsänderung zu tun.
Weil wir fremdes Recht und fremde Richter übernehmen.
Exakt. Das Paket erfüllt damit klar die Kriterien der Supranationalität, also der Verlagerung von Hoheitsrechten auf eine überstaatliche Ebene, hier die EU.
Okay.
Und weil es so massiv in die grundlegende Kompetenzordnung der Verfassung eingreift, gibt es laut Gutachten nur eine einzige logische und rechtmäßige Konsequenz für die Abstimmung.
Und wie lautet die?
Es wäre schlichtwegs verfassungswidrig, ein Paket von dieser Tragweite nur einem einfachen Volksmehr zu unterstellen.
Ah.
Es ist verfassungsrechtlich zwingend geboten, dieses Integrationsabkommen dem obligatorischen Referendum sui generis zu unterstellen.
Das obligatorische Referendum, das bedeutet für uns, es braucht zwingend das Doppelmehr, oder?
Richtig.
Also nicht nur die Mehrheit aller Wählerinnen und Wähler muss zustimmen, sondern gleichzeitig auch die Mehrheit der Kantone, das Ständemehr.
Exakt. Das Doppelmehr ist ja der höchste demokratische Prüfstein der Schweiz.
Mhm.
Weil hier fundamentale Säulen des Staates, wie die Souveränität, die direkte Demokratie und eben auch die Autonomie der Kantone, beschnitten werden, müssen die Kantone als Gliedstaaten ihr Einverständnis geben.
Das leuchtet ein.
Die rechtliche Analyse ist hier glasklar. Wenn das Parlament versuchen sollte, dieses Abkommen an diesem Doppelmeer vorbeizuschleusen, handelt es selbst verfassungswidrig.
Wahnsinn.
Die ehrlichste und sauberste Lösung wäre laut Untersuchung übrigens eine formale Verfassungsänderung.
Also, dass man den Bürgern ganz offen vorlegt, hey, wir müssen diese und jene Artikel streichen, um das EU-Abkommen umzusetzen.
Genau das. Aber genau diese schonungslose Transparenz wird durch dieses harmlose Etikett Bilaterale 3 aktuell komplett vermieden.
Lass uns zum Schluss nochmal einen Schritt zurücktreten und das große Ganze betrachten.
Mhm.
Wir haben die enorme Diskrepanz gesehen zwischen dem, was auf dem Papier behauptet wird, und dem, was materiell wirklich passiert.
Die Institutionen bleiben als Gebäude stehen, aber der rechtliche Motor im Inneren wird ausgetauscht.
Schön gesagt, ja. Das Parlament, der Bundesrat und das Bundesgericht mutieren von unabhängigen Gestaltern zu Befehlsempfängern einer supranationalen Rechtsordnung.
Und diese Entmachtung betrifft eben nicht nur die Eliten in Bern. Sie pflanzt sich nahtlos bis zum einzelnen Stimmbürger fort.
Weil die direkte Demokratie durch dieses Damoklesschwert der transversalen Sanktionen in so enges, von wirtschaftlichen Ängsten dominiertes Korsett gezwungen wird.
Ganz genau.
Und genau da möchte ich dir noch einen abschließenden Gedanken mit auf den Weg geben. Etwas, das du in Ruhe für dich selbst weiterdenken kannst.
Mhm.
Wenn die direktdemokratischen Rechte künftig durch diese transversalen Mechanismen derart stark an ein allgegenwärtiges wirtschaftliches Drohszenario gekoppelt werden, ab welchem Punkt verliert eine Volksabstimmung ihren Charakter als echte demokratische Willensäußerung über Werte und Überzeugungen?
Das ist die entscheidende Frage.
Ab wann wird der Urnengang zu einer bloßen Risikoabwägung für die Exportwirtschaft?
Wenn eine Gesellschaft immer nur aus Angst vor der Strafe in einem völlig anderen Sektor abstimmt, wie frei ist dieser Wille dann noch?
Genau. Und wenn dieses Paket, wie die Analyse sagt, erst das Integrationsabkommen I ist, was passiert dann bei einem zweiten oder dritten Abkommen dieser Art?
Das geht weit über juristische Vertragstexte hinaus.
Definitiv. Es ist die fundamentale Frage, wie souverän eine Gesellschaft ihre eigene Zukunft in den nächsten Jahrzehnten noch gestalten will.
Eine Frage, der man sich wirklich stellen muss, bevor man seine Unterschrift unter dieses scheinbar kleine Update setzt.
Das ist ein starkes Schlusswort. Autor Markus Lüsser, souveräne-schweiz.ch. Auf X und Instagram bin ich unter @mly58 zu finden.